lag beim Dr. Oberarzt Schuster auf der Intensivstation und zusätzlich auf der Neurologie unseres Hauses. Was mache ich dort? Ich bin bei den Visiten dabei, bei den Teambesprechungen. Ich schaue mir die Medikation durch und schaue, inwieweit sich die Medikamente zusammen vertragen im Hinblick auf Leber- und Nierenschäden und einfach, ob die Dosierung so passt, ob es alternative Vorschläge geben würde. Das ist eine beratende Funktion, rein beratende Funktion. Ich habe irrsinnig viel gelernt. Es war eine Aufwertung von meiner Tätigkeit. Es ist mittlerweile jetzt der klinische Pharmazeut als Dienstleistungsbereich in Österreich bereits in den Babyschuhen, kann man sagen. Es gibt in ganz Österreich 8 klinische Pharmazeuten, Tendenz steigend, weil wir einfach zeigen können, dass wir vielleicht auch einen Teil mit hier Ihnen beitragen können, unser Wissen, uns Arzneimittel hier anzubieten. Nur so ganz kurz, um mich hier vorzustellen, also ich bin hier kein Pharmakologe, arbeite aber mit Pharmakologen und Grundlagenwissenschaften auch sehr viel zusammen. Nun, mein Thema heute ist die Problematik Interaktion bei der Resorption hauptsächlich. Es gibt hier eine Arbeit, wo gezeigt worden ist an 2000 Erhebungen. Also wurde geschaut, es wurden 2000 Arzneimittelgebarungen und Patientenkurven durchgeschaut hinsichtlich möglicher Medikationsfehler bei der Verabreichung. Und es war doch ein ziemlicher Prozentsatz, physikochemische Inkompatibilitäten. Das reicht also dahin auch aus, während gerade der Diplomarbeit bei uns laufen, was löse ich in was auf, was nehme ich also hier als Trägerlösung. Und wir hatten da schon ein Aha-Erlebnis, wie oft noch Ringerlösung und Ringerlaktat hier als wirkliche Trägerlösung verwendet wird für Arzneistoffe, wo also hier die Datenlage sehr, sehr schlecht ist und eigentlich Nazellösung das Mittel der Wahl ist. Fehler bei der Dosierung. Hier komme ich zu einem Part, den ich noch näher besprechen möchte. Hier geht es um die Sondengabe. Was passiert, wenn ich Arzneimittel zerreibe? Wie viel wird wirklich aufgenommen? Wie schaut es aus mit Tropfenzählern? Wie schaut es aus mit den Messbechern bzw. Messlöffeln? Wie genau habe ich hier eine Dosierung? Man sieht auch hier, ist ein Problem. Falsche Infusionsgeschwindigkeit. Eher vielleicht nicht so ein Drama. Paracetamol muss man ganz rasch reinlaufen lassen, brauche ich Ihnen nicht sagen als Anästhesisten. Aber ansonsten ist das auf vielen Normalstationen leider nicht so sehr bekannt. Fehler bei der Arzneimittelzubereitung, auch hier geht es um die richtige, wie lang kann ich auch etwas stehen lassen, bis es also hier zum Beispiel kaputt wird, bis es also hier Ausfälle gibt und der falsche Zeitpunkt, auch das ist etwas, was also in die Pharmazie ein bisschen hineingeht. Wir haben das noch gelernt, wann muss ich was geben, nüchtern, was heißt mit der Mahlzeit. Es ist keine Frage, dass die Switch-Therapie, sofern es möglich ist, vom Gastrointestinaltrakt her, sofern also ich hier eine wirkliche Resorption-Möglichkeit hier wieder habe, dass die Switch-Therapie etwas bringt. Das ist eindeutig geklärt, nicht nur im Bereich der Antibiotika, wie man das hier an dieser Arbeit sieht, die also ich mir ausgeborgt habe von unserem Oberarzt Janata, unserem Hygienespezialisten im Hause, mit dem ich also zu dem Thema auch schon Vorträge gehalten habe, es vibriert, gell? Ich muss ein bisschen weggehen. Ich habe so eine laute Stimme, ich weiß. Das ist so ein bisschen. Und hier auch eindeutig zu sehen ist, dass bei schweren ambulant erworbenen Pneumonien ebenfalls es möglich ist, bereits nach 4 Tagen auf peroral zu switchen, ohne dass ich hier eine Verschlechterung habe, sofern eine Resorption aus dem Gastrointestinaltrakt möglich ist. Das gilt hier für auch andere Indikationsgruppen, nicht nur für die Antibiotikatherapie, und es wurde hier eindrucksvoll von Ramirez aufgezeigt, was das an Kostenersparnis bringt, sicherlich auch an Patientensicherheit, rasch auf peroral zu switchen. Und ich habe hier einen Patienten mitgebracht, allerdings ist der von der Normalstation, aber ich denke mir, dass also hier doch einfach die Problematik hinsichtlich der Resorption sehr gut aufgezeigt wird. Dieser Patient, multimorbider Patient, wir sind weit entfernt von 3 bis 5 Medikamenten, kann gar nicht anders sein mit all den gestellten Diagnosen. Allerdings hat er noch keine 15 Medikamente, also es liegt also so im Mittelfeld. Sein Problem ist, dass er in einem ganz reduzierten Allgemeinzustand kommt. Er hat eine massiv COPD-exazerbierte Pneumonie, die hier vorliegt, und man entscheidet sich aufgrund des hohen CRPs und der Leukos, dass doch zum Abrednis lohnen Avelox per orale Therapie dazugegeben wird. Wir haben unter Aveloxtherapie bei Pneumonie bei diesen Patienten kein Ansprechen gehabt. Wenn ich die Medikation kurz zeigen darf, ich werde sie dann nachher noch mit Ihnen durchgehen. Einfach, man sieht, das sind unsere Standardpatienten auf der internen Station auch, dass wir also hier eine massive Multimedikation haben. Und da ist schon die Frage, was passiert da alles bei der Resorption, wenn die so eine Handvoll Medikamente schlucken müssen, beziehungsweise sie das per Sonde geben oder auch ihre Patienten das schon schlucken zusammen. Das heißt, es geht hier um Interaktionen. Ich habe hier im Bereich Interaktionen die pharmakodynamische Interaktionen. Das heißt, es ist die synergistische Wirkungssteigerung durch einen synergistischen Effekt. Wenn ich also Opiate habe, Benzos habe und Neuroleptika habe, habe ich einfach eine erhöhte Potenz einer Atemdepression. Das ist Pharmakodynamik. Pharmakokinetik, das ist jetzt schon ganz spezifisch und von einer Substanz zur anderen ganz unterschiedlich. Weil da geht es jetzt darum, was passiert im Körper mit dieser Substanz. Wie wird es also hier aufgenommen, wie wird es verstoffwechselt, wie wird es ausgeschieden? Ich werde es vielleicht ganz weglassen. Ich weiß, dass hier Hernstein ein sehr, sehr hohes Niveau hat von Evidence-Based Medicine. Ich habe mich auch sehr bemüht, Ihnen wirklich hier die neuesten Daten zu bringen. Aber ich muss mich entschuldigen dafür, ich habe keine tollen randomisierten Phase-3-Studien zu dem Thema, weil das gibt es nicht. Ja, es gibt gerade noch, wenn es jetzt, und jetzt beginnt man schon langsam Phase 4 Studien zu machen, dass ich also hier Anwendungsbeobachtungen habe, dass ich mir das im Detail anschaue, ausgehend von gut dokumentierten Kasuistiken. Dass man einfach weiß, in den Phase 3 Studien kriege ich also hier, da habe ich Effektivitätsstudien, ich schaue, ob das überhaupt wirkt, aber Interaktionen in dem Fall, gerade was die Pharmakokinetik betrifft, habe ich also hier ein gewisses Manko, möchte mich also hier dafür entschuldigen, dass also hier vielleicht auch teilweise schon ältere Studien dabei sind, weil ich einfach nichts Neueres zu dem Thema auch noch gefunden habe. Es sind immer, und das ist ein wesentlicher Punkt, ein Umgang mit Wahrscheinlichkeiten. Auch das ist wichtig, ja, dass man natürlich sagt, ich habe das also hier dann abgesetzt und es ist ihm besser gegangen, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass es also hier mit diesen Arzneimitteln korreliert hat. Aber deswegen ist die Pharmakovigilanz ja so wichtig und auch jetzt in sehr vielen Krankenhäusern wird ja schon von Pharmakovigilanzzentren gesprochen, wo man versucht, diese UAWs zu dokumentieren, um einfach daraus zu lernen, Profit zu schlagen. Das heißt, ich möchte mich heute um diesen Teil her, vielleicht ein bisschen noch um diesen Teil hier kümmern. Das heißt, was passiert bei der Resorption und auch mit ein bisschen den First-Pass-Effekt hier mit hineinnehmen. Der First-Pass-Effekt, doch ein wesentlicher Punkt. Wann ist das ein wesentlicher Punkt? Vor allem bei Prodrugs. Das sind Substanzen, die erst in der ersten Leberpassage beim First-Pass-Metabolismus aktiviert werden müssen. Das sind Vorstufen von Arzneistoffen. Meistens erfolgt die Aktivierung über das Zytochromsystem, über die einzelnen Unterfamilien des Zytochromsystems. Und es gibt hier Diskussionen, sehr kontroversielle Daten, aber trotzdem einfach hier ein Prodrug ist das Clopidogrel. Es wird jetzt bald das Nachfolgeprodukt kommen, das dann kein Prodrug mehr ist, schon in den Endphasen, Phase 3 Studien, kurz vor der Registrierung. Aber jetzt im Moment haben wir nur Clopidogrel und Clopidogrel muss über Zytochrom 3A4, das Plavix muss über Zytochrom 3A4 aktiviert werden, bevor es dann eine thrombozytenaggregationshemmende Wirkung über ATP hat. Das heißt, wenn ich hier jetzt Substanzen habe, und das muss nicht einmal die gleichzeitige Gabe sein, das kann auch versetzt sein, wenn hier Substanzen sind, die dieses Zytochrom 3A4 in irgendeiner Weise blockieren oder auch beschäftigen, indem sie sehr stark über dieses verstoffwechselt werden, dann habe ich mit der Aktivierung des Clopidogrels ein Problem. Und da geht es in die Richtung zu fragen, sind das die Non-Responder, die ich auch hier auf Clopidogrel habe, die sogenannten Therapieresistenzen. Wenn ich wirklich auf Nummer sicher sein will und wenn ich also hier den Daten Glauben schenke, die sagt, da ist wirklich was dran, dann kann ich ja hier Alternativen finden. Denn nicht alle Statine werden über Zytochrom 3A4 metabolisiert. Wenn Sie sich anschauen, das Rosuvastatin, das Crestor, wird nicht über Zytochrom 3A4 metabolisiert und wäre hier eine Alternative, um auf der sicheren Seite zu sein. Das heißt, das möchte ich auch ein bisschen so mitbringen. Es ist einfach hier möglich, innerhalb einer Indikationsgruppe, hinsichtlich der pharmakokinetischen Interaktion sehr wohl zwischen einzelnen Substanzen zu unterscheiden und zu sagen, okay, ich nehme ein anderes aus dieser Gruppe, ohne dass ich hier dabei eine Qualitätseinbuße habe. Im Gegenteil, also weil man eben sagen kann, argumentieren kann, dass ja die Statine gerade nach akutem Koronarsyndrom, nach Stenting aufgrund dieser sehr guten gefäßschützenden Effekte, sogar teilweise entzündungshemmenden Effekte in sehr hoher Dosis eingesetzt werden. Die Frage, muss ich ein Sortis 80 nehmen, wenn also hier bei Crestor 40 eigentlich hier die Sicherheit besser ist? Das wird auch gerade diskutiert, wenn die Studien jetzt abgeschlossen sind, dass Rosuvastatin mit 40 Milligramm wirklich begonnen werden kann, wird das eine Alternative sein. Das zweite, die zweiten Prodrugs, das sind die, die über Cytochrom 2D6 aktiviert werden. Dazu gehört das Codein, dazu gehört das Oxycontin, also Oxycodon, und auch das Tramadol zu einem gewissen Teil. Jetzt gibt es in der Bevölkerung sehr, sehr viele Cytochrom 2D6 Pur-Metabolizer. Das ist abhängig, wo man hinschaut. In Asien vielleicht ein bisschen weniger, aber hier in Europa sind es doch zwischen 5-10% Pur-Metabolizer. Pur-Metabolizer bedeutet, Cytochrom 2D6 ist nicht ausreichend ausgeprägt. Dadurch wird es also hier leicht zu Therapieversagen kommen mit diesen Substanzen, was beim Oxycontin auch beschrieben ist. Dass also hier das Nicht-Ansprechen auf Oxycontin zurückzuführen ist auf Pur-Metabolizer Cytochrom 2D6. Natürlich auch zu beachten wieder Interaktionen. Wenn ich Substanzen gebe, die mir Cytochrom 2D6 hemmen, habe ich genau das gleiche Problem, weil auch dann kann es nicht aktiviert werden. Welche Substanzen sind das? Das sind vor allem die Standard-Antipsychotika, hier vor allem das Haloperidol. Es ist leider auch das Risperidon, das hier dazu gehört, und das Amiodaron, das Sedacaron gehört auch, denn diese Gruppe ist überhaupt eines der stärksten von den Cytochrom-inhibitorischen Substanzen, die es gibt im Bereich der Kardiologie. Das Amiodaron hemmt nicht nur Cytochrom 2D6. Das wäre hier First-Pass-Metabolismus ein wenig, das hier meines Erachtens auch zur Resorption gehört. Jetzt kommen wir direkt zur Resorption per se. Das heißt, was passiert da? Gibt es Unterschiede, wenn ich hier gerade Arzneistoffe mit der Nahrung gebe oder ohne Nahrung gebe? Was passiert mit Kombination zweiwertigen Ionen? Das ist noch etwas Interessantes, da wird es in Zukunft mehr Forschung geben. Das ist das P-Glykoprotein. Haben Sie davon schon gehört? Das ist das Rauschmeißerprotein. Dieses Rauschmeißerprotein befindet sich in der Darmwand, befindet sich aber auch bei der Blut-Hirn-Schranke, auch in der Leber und ist dafür verantwortlich, dass toxische Stoffe rasch aus dem Körper ausgeschleust werden. Es ist aber auch verantwortlich teilweise, dass Substanzen gar nicht in den Darm hineingelangen. Dafür ist es auch verantwortlich. Es gibt da diese Geschichte, dürfte wirklich was dran sein, das Loperamid, das Imodium ist ein Opiat, das lokal im Darm wirken soll. Ja, das ist also, soll nicht vom Körper aufgenommen werden, hat normalerweise auch eine geringe Bioverfügbarkeit, weil es durch dieses P-Glykoprotein zurückgehalten wird. Das ist also hier eine Barriere, es kann hier das Loperamid nicht durch. Das ist zu. Es gibt aber hier Substanzen, die hier dieses P-Glykoprotein jetzt beeinflussen können. Es können hier die Aktivität hier hemmen oder fördern. Und dadurch kann auf einmal das Loperamid resorbiert werden und hat damit, weil es auch durch die Blut-Hirn-Schranke durch kann, eine ZNS-Gängigkeit wie ein Opiat und einen immens stimulierenden Effekt. Ja? Sodass das bei den Süchtigen heute schon sehr gängig ist, das gibt es als OTC-Präparat in der Apotheke, dass die sich das Loperamid holen und damit den Kick bekommen, weil sie das kombinieren, zum Beispiel mit einem Verapamil und damit eine optimale Wirksamkeit eines Opiathabens beim Loperamid. Das ist auch auf der Webseite anzufinden, bei denen es gibt diese Tipps, das spricht sich immens herum, aber nur, ich habe mir gedacht, das ist veranschaulich ziemlich, da gibt es noch was. Es ist nicht nur das Zytochromsystem, das eine Rolle spielt bei der Kinetik und Sie werden von diesem P-Glykoprotein immer mehr hören, auch bei den Statinen spielt es eine wesentliche Rolle, aber das geht in Richtung Metabolismus und heute wollen wir doch bei der Resorption bleiben. Prinzipiell, Wechselwirkung mit Nahrung, was muss ich nüchtern nehmen? Hydrophile Substanzen prinzipiell werden besser resorbiert, wenn sie nüchtern gegeben werden. Schauen Sie sich die Phase 1 Studien einmal genauer an. Die Auflagen der EMEA für die Zulassung sind, dass die Präparate an und für sich im nüchternen Zustand getestet werden. Denn, das ist auch ganz klar, in dem Moment, wo ich Nahrung und Arzneimittel gleichzeitig gebe, habe ich schon Bias drinnen. Habe ich schon immense Beeinflussung der Bioverfügbarkeit, was keiner haben möchte. Es ist bei lipophilen Substanzen jetzt so, dass hier die Auflage ist, es müssen hier auch Daten erhoben werden, wie schaut es aus mit der Bioverfügbarkeit, mit der Nahrungseinnahme und bei Spironolacton, bei Ketoconazol und interessanterweise beim Glacid Uno habe ich das ebenfalls, weil ich hier eine bestimmte Galenik habe, die besonders hier mit der Nahrung freigesetzt wird. Das ist sogar so weit, dass wenn Sie, das haben wir bei uns überprüft, wenn jemand nichts isst und Glacid Uno nimmt, dass er hier einen massiven Einfall der Bioverfügbarkeit hat und teilweise ein unzureichendes Ansprechen. Noch dazu war der Patient nur auf einmal Glacid Uno, nicht auf zwei. Verminderte Resorption mit der Nahrung ist bekannt. Orale Bisphosphonate werden hier unter 1% resorbiert. Wenn ich das mit der Nahrung gebe, habe ich fast null Resorption. Da kann ich mir das sparen. Also immer hinterfragen, auch bei Sonde. Ja? Sondennahrung, Bisphosphonate, die stehen noch von früher bei oral dabei. Hat das wirklich einen Sinn? Ist das überhaupt kompatibel? Macht man das oder gebe ich sie vor für die kurze Zeit, wenn ich es wirklich brauche? Schilddrüsenhormone, es ist hier die verminderte Resorption, gleichzeitig auch die Komplexbildung mit Faseranteilen. Phenytoin, massiv verminderte Resorption, bei Epileptik, also als, bei den Epileptikern ein Riesenproblem, Rifampicin, Isoniazid ebenfalls. Nüchterngabe heißt immer eine Stunde vor dem Essen, beziehungsweise zwei Stunden nach dem Essen. Auch das ist vielen Patienten nicht bekannt, was nüchtern heißt. Ja. Sie glauben, nüchtern heißt, ich nehme das Medikament und beginne mit der Nahrungseinnahme. Das ist nicht nüchtern. Ich brauche ungefähr eine halbe Stunde bis dreiviertel Stunde der Magenpassage, damit ich also hier wirklich von nüchtern sprechen kann. Komplexbildung. Komplexbildung hier wieder Schilddrüsenhormon. Also Schilddrüsenhormon ist wirklich hier etwas, wo ich sagen muss, das muss ich einfach nüchtern geben. Soviel ich weiß, gibt es Schilddrüsenhormon nicht in der IV-Gabe, oder? Das heißt, haben Sie schon? Ist es schon? Okay, das heißt, also auch wieder, wenn jemand Sonde hat, zu überlegen, dass ich es also hier auch IV gebe und nicht also hier per Sonde gebe, weil ich immer das Problem habe, das schafft man nicht. Das schafft auch die Schwesternseite nicht, damit ist die Resorption nicht gegeben. Mit Eiweiß, Fenprokumon, das kann ich überprüfen, ist glaube ich nicht so das Problem im INR-Wert. Das ist ein großes Problem, Calcium, Magnesium, Zink, zweiwertige Ionen, vor allem mit Kinolonen und hier das Ziproxin. Ziproxin gibt es die meisten Daten, dass die Bioverfügbarkeit um 50-70% sinkt, wenn Sie das gleichzeitig mit Magnesium, mit Calciumpräparaten, mit einem Sucralfat zum Beispiel gleichzeitig geben und auch mit ACC ist es nicht optimal. Hier erfolgt eine massive Resorption. Konkurrenz um den Transport. Hier habe ich keine Alternative bei der IV-Gabe, außer ich gebe ein Amantadin kurzfristig. Levodopa, Carbidopa, hier ganz wichtig, konkurrieren mit den Aminosäuren der Nahrung um die Resorption und verlieren. Das heißt, die Resorption ist massiv eingeschränkt, wenn ich das nicht eine Dreiviertelstunde vor der Nahrung gebe. Gleiches sehen Sie hier mit L-Tyroxin und bei Theophyllin ebenfalls die Probleme, wenn ich das mit Nahrung gebe, dass ich hier eine beeinträchtigte Resorption habe. Hier zusammengefasst noch einmal, es ist nicht nur das Doxycyclin, es sind vor allem die Kinolone und auch hier das Avelox, wie es in diesem Beispiel hier dann auch der Fall war, warum wir hier mit dem Avelox bei diesem Patienten mit Pneumonie kein Ansprechen hatten. Das war tatsächlich, dieser Patient hat zweimal Magnosolv, hat noch keinen Durchfall gehabt, er hat zweimal Magnosolv gehabt, hat Maxicals mit Vitamin D. Hier werden Sie berechtigterweise sagen, das ist ja so und so schon ein Wahnsinn, wenn ich das zusammengib, weil Calcium und Magnesium sich in der Resorption so und so hemmen und nicht gleichzeitig gegeben werden sollen. Das hat er bekommen gehabt und jetzt kriegt der Avelox auch noch gleichzeitig hier und damit habe ich keine Spiegelung zusammenbekommen. Ich kann das sehr leicht hier wieder gut machen, indem ich das Avelox zu Mittag gebe und kein Problem damit habe. Calcium am Abend, Magnosolv einmal täglich reicht vollkommen aus. Damit kann ich dem Patienten sowohl Magnesium als auch Calcium geben, als auch Avelox geben und kann dann davon ausgehen, dass wirklich ein Ansprechen da ist, was auch bei diesen Patienten der Fall war. Dass wir also damit dann ein Ansprechen bei der Pneumonie mit Avelox hatten. Sie wollten schon sofort switchen auf ein anderes Antibiotikum und auch IV-Gabe und im Eigentlichen war es eigentlich nur nur, dass ich hier eine Resorptionsbeeinträchtigung habe durch die gleichzeitige Gabe mit zweiwertigen Ionen, also vor allem bei den Quinolonen ein Thema. Dann noch etwas ganz kurz, was vielleicht auch nicht so bekannt ist, das sind Retardpräparate, dass hier ein sogenannter Dose-Dumping-Effekt vorliegt, wenn ich das mit der Nahrung nehme. Warum ist das so? Auch wieder, dass der Effekt, retardierte Präparate ausgetestet beim nüchternen Patienten. Ja, die Phase 1 Studien, die Pharmakokinetik-Studien, die ich bei einer Zulassung habe, habe ich am nüchternen Patienten ausgetestet. Wenn ich das jetzt mit Nahrung gebe, habe ich eine erhöhte Verweildauer im Magen durch dieses retardierte Präparat. Das kann nicht schnell weitergehen. Dadurch habe ich hier eine Gefahr, dass die Retardierungshülle sich auflösen kann und dadurch hier auf einmal massiv Substanz freigesetzt wird. Und das ist das Problem, dass ich dann einen erhöhten Spiegel haben kann und magenschädigende Wirkung eigentlich unter einem Voltaren-Retard, wenn ich das mit der Nahrung nehme, wesentlich höher ist, als wenn ich ein Voltaren-Retard nehme vor dem Essen. Das heißt, das, was eigentlich so paradox ist, man sagt immer, die NSAR gibt man zur Nahrung, zum Essen dazu, damit sie nicht so eine lokale magenschädigende Wirkung haben. Das habe ich einfach, den Effekt verliere ich, wenn ich das nach dem Essen nehme, weil ich einfach dann eine lange Verweildauer habe und es wird dann, retardiert sind 100 Milligramm drinnen, eine große Menge vom Diclofenac im Magen freigesetzt, die mir wieder dann eine lokale magenschädigende Wirkung mit sich bringt. Beim Theophyllin-Retard ist es genau das Gleiche, ich habe hier rasche Spitzenspiegel, die ich zu erwarten habe. So einen ähnlichen Dose-Dumping-Effekt gibt es auch bei Alkohol. Auch bei Alkohol muss man aufpassen, dass bei Alkoholikern, die gleichzeitig Opiate zum Beispiel nehmen, hier ein immenses Verwirrtheitspotenzial aufgetreten ist, weil nicht alle Präparate getestet sind versus Alkohol, dass hier diese Hülle standhält und der Alkohol knappert das an und setzt hier die Substanz massiv frei. Also das wäre hier auch nüchtern, auch also hier bei Sonden. Das zweite Problem ist pH-Wert. pH-Wertverschiebungen durch die Gabe von PPIs und von H2-Blockern. Wahrscheinlich für Sie auch nichts Neues, nur zur Wiederholung. Man aufpassen, Sucralfat, gleichzeitige Gabe Sucralfat braucht, damit es optimal wirkt, einen sauren pH-Wert, damit sich der Schleim ausbildet. Ja? Das heißt, man soll es wenigstens so trennen, dass ich also hier schon in etwa 12 Stunden Abstand habe zwischen der PPI-Eingabe und der Sucralfateinnahme. Azol-Antimykotika, da ist es bekannt, allerdings nur beim Itroconazol, beim Sporanox habe ich das große Problem. Beim Diflucan ist es nicht so ausgeprägt. Sporanox ist auf der Intensivstation wahrscheinlich nicht so sehr das Thema. Eisenresorption wird vermindert, genauso wie mit Vitamin B12. Vitamin B12-Gabe ganz massiv, dass also hier einfach das ein großes Problem ist, dass es aber eh meistens hier intramuskulär dann verabreicht wird. Das ist interessant, auch bei Antibiotikagabe. Und das machen wir doch sehr oft, dass wir hier rasch switchen bei den Cephalosporinen der zweiten und dritten Generation auf perorale, dass bei Zinat und bei Biocef hier massive Resorptionsstörungen sind. Jetzt habe ich bei diesen beiden Präparaten so und so nur 50% Bioverfügbarkeit bei peroraler Gabe. Wenn ich jetzt noch mir zusätzlich hier den pH-Wert im Magen erhöhe durch die Gabe von PPIs oder auch H2-Blockern, dann sehen Sie, dass ich hier die Bioverfügbarkeit auf 25% runterkomme. Da erfasse ich die MHK-Werte nicht. Ich habe also damit ein unzureichendes Ansprechen. Da ist die Frage, ob ich wirklich hier für diese Zeit, wo ich das Antibiotikum gebe, nicht hier diesen Magenschutz hier stoppen kann. Es ist vollständig wurscht, ob Sie den Magenschutz hier IV oder peroral dazugeben. Es geht hier um die pH-Wertänderung im Magen, die eine Resorptionsstörung mit sich bringt. Hier was ganz Interessantes, wir haben ein bisschen diskutiert, es kommt dem nachfolgenden Bakterien, Keime und Bauchklostridien. Wir haben leider ziemliche Probleme gehabt im ersten Halbjahr, das mit Clostridium difficile Infektionen, die wir kaum wegzukriegen hatten. Und es gibt hier eine sehr interessante Arbeit, wo in Amerika, wo hier wirklich massive Resistenzen auch schon sind, auf Vancomycin, auf Metronidazol, wo schon mit Fucidin gearbeitet wird und hier auch mit dem Rifoldin-Analogon, das jetzt gekommen ist, dass man hier sagt, dass die Sporen des Clostridium difficile nicht mehr abgetötet werden, ausreichend, wenn der pH-Wert des Magens ansteigt. Und dass hier also noch weitere Studien folgen müssen, um das eindeutig aufzuzeigen, um zu schauen, hier ist einfach ein Problem da. Es ist mir ganz klar, BBs sind wichtig im Einsatz, haben massive Magenblutungen reduziert, aber dennoch sehe ich einfach von den Normalstationen her, dass der Einsatz der PPIs oft auch in sehr hohen Dosen hier standardmäßig schon beim Eintritt ins Spital durchgeführt wird und vielleicht manchmal zu hinterfragen wäre. Applikation per Sonde, einfach nur hier. Im Endeffekt ist das auch eine gastrale Resorption und es gilt all das, was ich schon vorher gesagt habe. Es gilt hier noch im Besonderen das, was passiert beim Zermärschern der Tablette, dass ich hier Dynamik ausübe auch und damit also hier sage, was ist hier wirklich vom Wirkstoff, das noch resorbiert wird. Wie hoch ist die Toxizität, wenn ich Retardpräparate kaputt mache? Dass ich hier ein Diclobene-Retard 100 Milligramm, habe ich natürlich ein nicht retardiertes 100 Milligramm sofort vorliegen. Sind vielleicht Trivialitäten, aber wenn man an das denkt, kann man, glaube ich, also hier enorm den Patienten, die Patientensicherheit hier erhöhen. Das ist das große Problem, das Verstopfen der Sonde. Es gibt sehr viele Listen, welche Arzneimittel hier per Sonde gegeben werden können und welche nicht per Sonde gegeben werden können. Im Pharmatrix können Sie das ja sehr gut herausholen. Wir haben das fürs Donauspital erarbeitet, so eine Liste. Ich glaube, im AKH gibt es das auch, wo also hier dann genau abzulesen ist von A bis Z, geht diese Substanz per Sonde oder nicht, was muss ich beachten, kann ich die nur suspendieren, darf ich sie zermörsern, beziehungsweise gibt es Lösungen dafür, denn das ist ein wesentlicher Punkt. Flüssige Arzneistoffe immer vorziehen, ja, ist schon aus den Guidelines der Ernährungsgesellschaften geht das auch eindeutig hervor. Eins muss ich beachten, bei den Tropfen sind sehr gerne Hilfsstoffe dabei, die Durchfall auslösen können. Ja? Das ist also hier das Riesenproblem und gleichzeitig ist auch die Osmolarität ziemlich hoch, sodass die auf alle Fälle eine Verdünnung notwendig ist, bevor ich es gebe. Jeonalsonden sicherlich noch besonders mehr, aber auch bei den Magensonden hier ein großes Problem, wenn Sie sich das anschauen, ich meine, ich weiß nicht, ob das wer gibt, aber Multibiont, das 6000 Conolex-Tropfen gibt mir sehr wohl, 3800 Milliosmol pro Liter, die Osmolarität. Durchfall natürlich ein großes Problem hier. Immer, das ist auch etwas, was ich nie gesehen habe, jedes Arzneimittel extra verabreichen. Es werden gerne 3 bis 5 Medikamente in einen Mörser gegeben und zusammen hier schön klein verrieben, damit es schnell geht und das dann also hier Lösung gegeben, kaum mehr nachgespült. Und dann ist das natürlich ein Problem mit der Verstopfung der Sonde. PPIs per Sonde, alle Substanzen, alle PPIs, egal welche, sind säurelabile Substanzen. Deswegen haben sie alle eine galenische Zubereitung, sodass sie möglichst hier sicher durch den Magen durchkommen. Ja? Und das ist also etwas, das bei Pantoloch und Zirkal eine Filmtablette ist. Das heißt, das geht nicht per Sonde. Wenn Sie das zerreiben oder teilen, ist es kaputt, weil die Säure greift zur Substanz hin, die nicht geschützt ist und die Substanz ist kaputt. Losegagopton, sehen Sie, das ist ein Granulat, das per se hier schon einen Schutz darstellt. Es geht allerdings, und das haben mir die Schwestern auch bestätigt, verstopft es sehr gerne die Sonde. Sonde, weil es ist ein Granulat, es wird immer dicker und dicker und dicker und wenn Sie dünne Sonden haben, die verzweifeln, ja, die Pflege verzweifelt daran massiv. Nexium ist das Einzige, wo also hier wir die Erfahrung gemacht haben, dass dieses, ja, wenn man es im Wasser zerfallen lässt, hier wirklich fast eine Lösung vorliegt und wenn man die rasch verabreicht, es hier noch am ersten per Sonde zu verabreichen ist. Das heißt, die Conclusio, die ich heute hier präsentieren wollte, wäre, dass sich auch bei gastraler Verabreichung und im Bereich der Resorption ganz schön viele Interaktionen habe und hier eigentlich doch nicht nur die Motilität des Magen-Darm-Trakts berücksichtigen sollte, sondern sehr wohl auch, gebe ich das nüchtern, gebe ich es nicht, gebe ich es mit der Nahrung, was passiert alles, wenn ich es mit der Nahrung gebe, was heißt nüchtern bei Sondengabe, wird das wirklich eingehalten, pH-Wertveränderungen hier, auf Madopa zum Beispiel wird wesentlich schlechter resorbiert, wenn Sie den pH-Wert ansteigen. Auch da gibt es also Arbeiten dazu und immer auch bedenken, es gibt Prodrugs, die über First-Pass-Effekt erst aktiviert werden müssen. Wenn ich Substanzen habe, die das Zytochromsystem blockieren, dann habe ich dabei Non-Responder. Einfach bei Nicht-Ansprechen dran denken, muss andere Substanzen nehmen, die keine Prodrugs sind, dann bin ich auf der sicheren Seite. Vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.